SBS in deutscher Sprache.
Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Radio. Ich spreche heute mit dem deutschen Politiker Elmar Brok, der 40 Jahre lang Mitglied des Europäischen Parlaments war. Herr Brok besucht Australien auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung, genau in der Woche, in der seine CDU-Parteikollegin Ursula von der Leyen ihr Amt als EU-Kommissionschefin übernimmt. Ich habe ihn gefragt, was wir von der neuen europäischen Führung zu erwarten haben.
Ich glaube, dass es in sich einmal eine gute Angelegenheit ist, die erste Frau, die Präsidentin der Kommission wird. Aber ich glaube auch, dass sie mit ihrer Erfahrung deutlich machen wird, dass man diese Europäische Union voranbringen wird, auch in außenpolitischen Beziehungen. Sie hat von einer globalen Kommission gesprochen, die in geopolitischen Fragen eine Rolle spielen wird. Das scheint mir wichtig zu sein. Die Europäische Union ist eine wirtschaftliche Weltmacht, die größte Handelsmacht der Welt. Aber sie ist nicht in der Lage gewesen, bisher dieses in Politik umzusetzen.
Ja, und diese Rolle scheint ja sogar noch geschwächt zu werden durch den Brexit, denn die Engländer werden ja irgendwann mal gehen.
Ich glaube, es könnte gestärkt werden, wenn wir es richtig machen. Die Europäische Union hat vor 2 Jahren sich in eine Defensunion gegeben. Die Europäer sind jetzt tätig in dem Bereich, um höhere Leistungsfähigkeit zustande zu bringen. Und wenn mir jemand vor 10 Jahren erzählt hat, dass es eine Generaldirektion Verteidigung oder also eine Art europäisches Verteidigungsministerium geben wird, dann scheint mir das eine Entwicklung in die richtige Richtung zu sein.
Ja, das ist ja auch keine ganz unstrittige Angelegenheit. Der französische Präsident hat ja gerade behauptet, die NATO sei hirntot.
Ja, darin drückt sich aber auch die Sorge um die Zukunft der NATO aus. Dieser Begriff ist natürlich völlig falsch, aber so, dass in Europa die Glaubwürdigkeit amerikanischer Politik, amerikanischer Zusagen gelitten hat. Und dass dies natürlich als zusätzliches Element gilt, dass die Europäische Union nicht gegen NATO oder anstelle von NATO, sondern komplementär zu NATO in der Lage ist, eigene Fähigkeiten aufzubauen, um hier doch ein Stückchen Sicherheit zu bringen. Und wir sind ja auch in vielen Bereichen schon tätig. Wenn ich sehe, dass EU-Truppen im Kosovo unterwegs sind, in Afrika unterwegs sind, die Schifffahrt gesichert haben in Djibouti, für den gesamten internationalen Schifffahrtsverkehr, dann sind das die ersten Schritte, aber was bei weitem nicht ausreicht.
Nochmal auf Brexit zurückzukommen, wenn England geht, muss man befürchten, dass vielleicht andere sich sagen, ach, dann gehen wir auch und die Europäische Union bricht ganz auseinander?
Der Brexit hat eher zur Stabilität der Europäischen Union beigetragen. Die Zustimmung zur Europäischen Union oder die Absicht, nicht zu verlassen, ist erheblich erhöht worden, weil man das Chaos gesehen hat. Wir müssen auch sehen, dass die 27 Mitgliedstaaten auf den Millimeter genau zusammengehalten haben in dieser Brexit-Frage, so eng zu kooperiert haben, wie ich das selten in all den 40 Jahren erlebt habe, sondern dass das eher den positiven Effekt hat. Wir sagen bei uns in Westfalen, niemand ist nutzlos, zur Not kann er als schlechtes Beispiel dienen. Und Großbritannien spielt zurzeit diese stabilisierende Rolle für die Europäische Union.
Und Sie meinen, dass die Polen und die Ungarn immer bei der Stange bleiben werden?
Nichts ist immer im Leben, aber die Absicht, in der Europäischen Union zu bleiben, ist gerade in diesen Ländern gestiegen. Über 80% der Polen und der Ungarn, bei aller Kritik, die ihre Regierung äußert, aber insgesamt der polnischen Bürger, ist für Mitgliedschaft in der Europäischen Union.
In Europa ist die Angst vor Russland ja immer noch groß, besonders nach dem, was in der Ukraine passiert ist und auf der Krim. Und Sie selbst sind ja Sonderbeauftragter für die Ukraine. Wie soll das dann da weitergehen?
Es ist nur völlig klar, dass aus historischen Gründen, aus Gründen der geografischen Nähe, die baltischen Staaten, Polen und diese Länder Angst haben, dass sich Dinge wiederholen, die sie erlebt haben in ihrer Geschichte. Und wir Deutschen haben ja eine besondere Verantwortung, diesen Ländern zu helfen. Wir haben 1939 die Westukraine und die baltischen Staaten und ein Teil Polens an die Sowjetunion damals verkauft. Und wenn man sich vor Augen hält, dass die heutige Ostgrenze Polens die Hitler-Stalin-Grenze ist, dann haben wir eine Verantwortung, dass wir diese Länder sichern, um mit denen zusammenzuarbeiten. Und deswegen müssen wir gemeinsam deutlich machen, dass alle Mitgliedsländer der Europäischen Union dieselbe Qualität von Sicherheit haben. Und das hat bisher NATO für uns gemacht. Das wird auf Dauer allein nicht reichen. Hier muss die Europäische Union selbst anstrengen zu machen.
Die russischen Ansprüche auf die Krim und die Ostukraine, kann man die eigentlich so einfach mit der Hand zurückweisen?
Wir haben in Helsinki, in der Vereinbarung von Helsinki, zwei wesentliche völkerrechtliche Grundsätze, die aus dem Westfälischen Frieden schon stammen, unterschrieben. Alle miteinander, auch die Russen. Das sagt nämlich die Souveränität von Staaten und die Unverletzlichkeit der Grenzen von Staaten. Und die Russen haben im Budapester Abkommen von 1994 sich gerade in diesem Sinne als Garantiemacht der Ukraine gezeigt, weil die Ukraine die Atomwaffen abgegeben hat. Die Ukraine war damals die drittstärkste Atommacht der Welt und hat die aufgegeben. Das haben die Engländer, die Franzosen, die Engländer, die Amerikaner und die Russen abgesichert. Und gerade dieses Russland fällt jetzt in die Ukraine ein, weil ihnen ein Handelsvertrag nicht gefällt. Und ich glaube, das ist etwas, was man nicht akzeptieren kann. Die Krim ist eine andere Sache, die sicherlich langfristiger zu beurteilen ist. Aber dass sie den Krieg in der Ostukraine beenden, dass hier die Souveränität der Kiewer Regierung wiederhergestellt wird, ist von entscheidender Bedeutung. Und es scheint ja jetzt zu sein, dass im Rahmen des Normandie-Konzeptes das erste Mal seit 2016 die Präsidenten Frankreichs, Russlands, der Ukraine und die deutsche Bundeskanzlerin zusammenkommen. Es hätte ja Bewegung gegeben in Beziehung Ukraine-Russland. Ob dieses ausreichen wird, wissen wir nicht. Welche Strategie Putin da weiter verfolgt, das wissen wir nicht. Aber ich glaube, dass es langsam Russland auch verstehen muss, dass es im russischen Interesse ist, zur Vereinbarung mit Europa zu kommen. Russland ist nach wie vor ein ökonomischer Zwerg. Da hat nicht dieselbe ökonomische Entwicklung stattgefunden, wie das etwa in China der Fall gewesen ist. Auf 50 Kilometer außerhalb von Moskau sieht es aus wie 1980. Und hier ist die Europäische Union in der Lage, und wir hatten das ja schon fast zu Ende verhandelt, 2014 einen Vertrag zur Modernisierung Russlands zu unterschreiben. Ein Partnerschaftsvertrag zweiter Generation, um auf dieser Weise Russland zu helfen, mit der weltweiten ökonomischen Entwicklung mitzuhalten. Und auf Dauer mit China allein zusammenzuarbeiten, ist für Russland nicht besonders perspektivisch. Denn wenn man beispielsweise sieht, dass im riesigen Sibirien nur noch 8 Millionen ethnische Russen leben und darunter 1,3 Millionen Chinesen leben, dann ist das auf Dauer nicht sehr perspektivvoll.
Sie erwähnten gerade die Bundeskanzlerin. Die Welt kann sich eigentlich Deutschland ohne Frau Merkel und Europa ohne Frau Merkel gar nicht vorstellen. Aber sie wird ja nur mal in absehbarer Zeit gehen. Was kommt denn danach?
Es ist immer was danach gekommen. Nein, wir werden innerhalb der CDU zum eigenen Zeitpunkt den geeigneten Kandidaten finden. Wenn die Regierung bis 2021 geht, dann wird die CDU etwa in einem Jahr ihren Kanzlerkandidaten aussuchen oder ihre Kanzlerkandidatin. Und dabei haben nach unseren Regeln üblicherweise die CDU-Vorsitzende ein Vorschlagsrecht. Da werden wir sehen, ob sie sich selbst vorschlägt oder jemand anders, was es ja auch schon gegeben hat.
Die großen Volksparteien CDU und SPD sind ja auch nicht mehr das, was sie früher waren. Und am rechten Rande wachsen sehr interessanterweise doch große Kräfte heran. Meinen Sie, diese AfD-Leute werden irgendwann mal koalitionsfähig?
Ich hoffe nicht, denn die AfD geht weiter rechts. Schrittweise gehen sie weiter nach rechts und das ist etwas, was gegen deutsches Interesse ist. Den Nationalismus, der so davon ausgeht, dass man höher steht als die Nachbarn, ist immer eine Katastrophe für Deutschland gewesen. Nationalismus ist, wie Präsident Mitterrand mal gesagt hat, führt immer zu Krieg am Ende des Tages. Ist aber auch ein ökonomischer Wahnsinn. Deutschland ist in den letzten Jahrzehnten reich geworden, weil wir den europäischen Binnenmarkt haben, weil wir offene Grenzen haben. Wenn wir das wieder zumachen, wäre das ein erheblicher wirtschaftlicher Nachteil auch auf dieser Seite. Und dann haben wir drittens natürlich auch die historische Dimension, dass eine Politik, die gegen einzelne Gruppen, ethnische Gruppen gerichtet sind, Zuwanderung ist, auch eine Frage ist, die wir auf unserer Geschichte nicht zulassen dürfen. Und deswegen sind wir in Europa insgesamt der Auffassung. Denn dieses Problem haben wir ja auch in den Niederlanden, in Schweden, in Frankreich, Italien, dass man sich mit diesen Gruppen auseinandersetzt und sagt, dass diese nicht mehr die Geschichte Europas bestimmen dürfen.
Aber unter diesen Umständen ist doch eigentlich die Große Koalition, die ja eigentlich eine Ausnahmeregelung ist, praktisch die einzige Garantie, dass die Rechten nicht an die Macht kommen.
Nein, wir hatten ja vor 2 Jahren eine Möglichkeit, die sogenannte Jamaika-Koalition zu machen mit den Grünen und den Liberalen. Und ich finde es heute immer noch als einen furchtbaren Fehler der Liberalen unter Lindner, dass man die Koalition nicht gemacht hat. Und dass dann mehr oder weniger die SPD nochmal gezwungen wurde in eine solche Koalition, die ja nicht von niemandem gewollt war. Selbst von den heute Beteiligten nicht gewollt waren. Aber die SPD hat das damals aus staatspolitischer Verantwortung gemacht und zahlt einen großen Preis dafür, wie auch wir. Und deswegen wäre es besser, wenn wir jetzt bei der nächsten Bundestagswahl in der Lage wären, eine Regierung zu bilden, die nicht eine große Koalition ist.
Sie sagten, Sie wären von 38 Jahren zum letzten Mal in Australien gewesen, jetzt sind Sie wieder da, in Ihrer kurzen Zeit hier. Was haben Sie an Veränderungen bemerkt?
Es ist ein sehr viel moderneres Land geworden, das natürlich weltoffener ist als damals. Man muss auch sehen, dass diese ungeheure Abhängigkeit, die Sie damals hatten, vom Agrarbereich nicht mehr haben. Und dass man offensichtlich auch hier bereit ist, in der Lage ist, sich wirtschaftlich zu entwickeln, in technologische Bereiche hineingeht, damit man nicht nur vom Agrar abhängig ist und auch nicht allein von Rohstoffexporten abhängig ist, so dass sich dieses Land sehr viel breiter aufstellt und dadurch sehr, sehr viel attraktiver wird.
Herr Bock, ich bedanke mich vielmals bei Ihnen.
Danke auch.
Kommentieren Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf facebook.com/sbsgerman.